Gut. Na dann, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Bewegungsarten-Podcast. Wir haben uns wieder zusammengesetzt, analog und digital. Und werden in der Folge einiges besprechen, was wieder los war in der Triathlon-Welt. War ja diesmal einiges los, einige Neuankündigungen.
Guten Tag, hallo.
Genau, hallo auch von Eva und der Horst ist
von mir.
Hallo. Im iPad gegenüber.
Im Ausdauerhaupt, in der Ausdauerhauptzentrale Deutschlands hätte ich fast gesagt, nee, aber in Darmstadt, im schönen Darmstadt.
Ja, was war los, Jungs? Erstmal vielleicht zu Horst und seinem Training. Was gibt es zu berichten, Horst?
Nicht viel. Ich hatte Entlastungswoche, das heißt nicht viel. Ich hatte die Wochen davor recht umfangreich, also für mich umfangreich im Laufen trainiert, weil ich bin immer so einer, der nicht ganz zu viel machen kann im Laufen.
Was?
Orthopädisch gesehen. Ja, ich kann jetzt nicht irgendwie 120 Kilometer laufen, aber so 80 bis 100.
So ordentlich.
Ist immer so ein ganz guter Umfang. Jetzt hatte ich Entlastungswoche, deswegen war nicht viel los. Regeneriert bis zum Abwinken und nächste Woche oder ab morgen geht's dann endlich wieder gescheit los. Das ist aber auch wichtig für den Kopf, kennt ihr ja. Man muss ja auch ein bisschen mental sich erholen.
Ja, ich setze schon immer den Gregor unter Druck, wenn ich so deine Strava-Aktivitäten sehe. Dann sage ich immer so, guck, was der Horst wieder gemacht hat. Weil du startest ja schon auch teilweise sehr früh, würde ich sagen, jetzt so gerade für den Winter. Also muss ich schon sagen, Respekt, ne? Also du machst ja schon mal so einen Long Run um 7 Uhr, fängst schon an, wenn noch was am Tag ansteht anscheinend. So.
Ja, klar, aber das macht es dann wiederum einfacher für die Tagesplanung bei mir. Und ich habe so ein paar Buddies, mit denen ich hier laufe und die sind natürlich berufstätig und
Man sich ein bisschen anpassen, ne?
Richtig. Also das ist ja, also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich dann manchmal auch den Long Run schön auf 10.30 Uhr legen, aber das mache ich ja manchmal, aber nee, dann habe ich es auch weg.
Aber
du bist ja heute auch viel unterwegs.
Aber ich bin ja auch gerade krank, das ist ja halt, ich kann ja gerade nicht
so richtig. Jetzt bist du gerade krank, aber so letzte Woche oder so, was der Horst da abgerissen hat, fand ich schon gut, ne? Also.
Ja, aber gut,
das am Ende deiner, am Anfang deiner Ruhewoche, also davor die Woche, die war ja nochmal ordentlich.
Ja, gut, aber was ich im Laufen gemacht habe, hast du im Radfahren gemacht, wie ich gesehen habe.
Ja.
Oder?
Ja.
Oder?
Ich gebe es mir halt gerade so ein bisschen, durch diese Tour, also es läuft ja gerade auf Swift, die Tour des Swift, da kann quasi ja jeder dran teilnehmen. Also da werden ja alle Welten, die es auf Swift gibt, immer in so Stages abgefahren. Und jetzt läuft aber gerade noch die auf die Tour des Swift als Pro-Invitational-Rennen. Und mit meinem Canyon ZCC-Team sind wir da quasi, also werden wir da eingeladen und treten gegen noch ein paar richtige Profi-Teams an. Und das ist für mich sehr hart, muss ich sagen.
Also gegen so Konsorten wie Tanja Erhardt und so, die auch so zwischen.
So sieht's aus, genau. Ja. Hatten wir Glück, dass jetzt auch die Tour of California, sag ich schon.
Down Under.
Tour Down Under gerade stattfindet. Und dann waren einige natürlich auch dort vertreten und jetzt nicht auf Swift, was für mich ganz gut war. Da habe ich irgendwie gar keine Chance. Und diese Rennen sind halt brutal hart. Direkt aus den Pens raus habe ich einen 185er Puls meist so und versuche eigentlich nur dran zu bleiben. Also mit Sprintwertung, da gibt es auch so Punkte und sowas da mitgehen. Ich bin immer froh, wenn ich bis zur ersten Sprintwertung überhaupt im Feld noch so dabei bin.
Ich muss auch sagen, die Länge ist eine halbe Stunde.
Ja, die haben das ein bisschen runtergekürzt, damit man es auch besser broadcasten kann, was ziemlich cool ist. Aber ich bin halt jetzt nicht so gut in Rennen, die eine halbe Stunde sind, ne? Und von vorne bis hinten halt Max. Das killt einen dann schon, aber es macht trotzdem echt viel Spaß, weil wann hast du schon die Chance, dich halt mit Radprofis so zu messen? Ja, eigentlich so weit nie. Ich würde ja nie in irgend so ein anderes Rennen reinkommen. Und auf Swift wird einem die Möglichkeit gegeben und wir sind ja durch Canyon perfekt ausgestattet. Ich habe ja das beste Material und einen sehr guten Fan, wie heißt es auf Deutsch? Also ein. bringt jetzt nichts.
Föhn wollte ich jetzt sagen. Föhn. Ein Headwind.
Eben kein Föhn.
Ein Ventilator.
Ach so. Genau. Den perfekten Ventilator und dann kannst du dich schon ganz gut runterkühlen. Das ist.
Aber mal kurz zur Einordnung: Wie groß ist sind die Frauenfelder dort?
Ja, wir sind bis zu 100 Frauen. Also ich glaube, beim letzten Rennen waren es knapp 90.
Wie viele Teams?
Da fragst du mich was. Also ich glaube so ungefähr, es gibt so 10 normale Swift-Teams und dann noch, glaube ich, so 5, 6, 7 Profi-Teams.
Okay.
Und es müssen halt mindestens 3 Frauen pro Team sein. Und ich glaube, 5 können insgesamt starten. Also da gibt es auch ein Limit.
Und zur Einordnung, wo kommst du mal so rein? Was sind so deine...
Ja, ich habe jetzt das letzte Rennen auf einem 22. Platz beendet und war mega froh, weil es gibt jetzt Platz 25 Punkte.
Für dein Team quasi.
Ich habe für mein Team noch ein paar Punkte gesammelt. Also es geht auch nicht um den Platz jetzt, was jetzt jeder Fahrer macht. Klar, im Zielsprint gibt es nochmal doppelte Punktzahl, aber eigentlich ist es ein generelles Team-Event und welches Team am meisten Punkte hat, sprich über bestimmte Sprint- oder Bergkomms, die führen dann halt die Teamwertung an und darum geht es eigentlich. Und es wäre halt schön, wenn man zum Beispiel, wir haben auch sehr starke Sprinterinnen im Team, wenn man mal ein gutes Leadout machen könnte und so. Aber ich bin in der derzeit noch nicht in der Lage, überhaupt zum Leadout, also vorne in das Feld reinzufahren. Ich kann mich nur hinten aufhalten, ich schaff's gar nicht, nach vorne zu fahren. Dementsprechend, also am Berg sieht die Sache nochmal ganz anders aus, da passt es soweit, da kann ich schon mal mitdrücken, aber wenn es um flachen Kursen zur Sache geht,
die meisten Rennen dort sind.
Ja, dann bin ich eher ein bisschen weiter hinten zu finden und kann das Team noch nicht so gut unterstützen, weil wir haben natürlich auch unseren Teammanager als DS immer dabei, ne? Also wir sind alle connected via den Discord-Channel und können uns dann halt schon eigentlich taktisch ganz gut absprechen. Aber wenn ich halt nicht da bin, wo ich hin sollte, weil ich es einfach nicht schaffe, von der Kraft her noch, dann bringt das ja alles nichts.
Wenn man am Anschlag ist, dann ist mit Taktik halt nicht mehr
Anschlag
so viel.
Anschlag ist Anschlag, ja.
Aber ich habe gehört, man kann ja durch Material-Update irgendwie sich einen Vorteil verschaffen. Stimmt das?
Das kann ich so jetzt nicht sagen, was du genau meinst.
Ein Kumpel hat zu mir gesagt, du kannst ja irgendwie dein Rad, dein virtuelles Rad updaten, ja, irgendwie mit neuen Laufrädern von.
Ach so, ja, da sind wir ja schon am Limit. Also wir haben
Canyon Bikes. Da gibt es sogar kleine Zeitbonifikationen oder du machst irgendwie eine Sekunde, bist du schneller pro Stunde, aber so unglaublich wenig, ja. Also
man muss schon darauf achten, was fährt man für einen Rahmen gut oder für ein Rad. Also natürlich haben wir halt Canyon Bikes im Canyon Team.
Sieht dein Avatar genauso aus wie du hier jetzt?
Absolutely, ja.
Ernsthaft, ja. Mein Avatar sieht ganz anders aus wie ich.
Was? Bist du so ein Bulle oder was? Hast du falsches Gewicht eingegeben? Du musst dir ein anderes Gewicht geben, ne? Weißt du, wie du dann aussiehst? Wow.
Echt?
Wenn du so 150 Kilo eingibst?
Und dann,
ja.
Echt? Ich habe lange Haare, einen Schnäuzer, sehe aus wie Pablo Escobar mit langen Haaren.
Also dein inneres, dein eigentliches Identität. Ich zeigst du.
Ja, sozusagen, genau.
Ja, das macht Gregor auch, der sieht auch ein bisschen fancy aus.
Ja.
Auf Swift. Was du in der Realität halt nicht darfst, ne? Das darfst du auf Swift. Ja, weil zum Beispiel die Swift Concept Bikes, die Tron Bikes, die sind ja verboten, glaube ich, oder?
Ja, in den Rennen
die sind die. Nicht mehr, die gibt es nur.
Aha. Die gibt's schon.
Doch, die gibt's.
Die gibt's schon, die kannst du auch fahren, aber in diesen Rennen zum Beispiel, weil es die schnellsten Rennen sind und ich glaube, weil du es ja erst bekommst nach dem du so und
50.000 Höhenmeter.
Genau, wenn du die absolviert hast, dann hast du es freigeschaltet und ich glaube, deswegen sind die quasi
da raus. Damit jeder quasi unter zumindest gleichen Bedingungen so halbwegs startet, weil wenn du jetzt normale Profi-Radfahrfrau bist, und dann bist du ja logischerweise nicht so viel auf Swift unterwegs und hast nicht die Möglichkeit, in sonstigem Level zu sein und so ein Tronbike dir schon erfahren zu haben. Oder nicht unbedingt. Und es gibt natürlich auch, ab einem gewissen Level kriegst du ja auch zum Beispiel Disc Wheels oder sowas, ne? Also für hinten eine Scheibe. Die darfst du bei den Rennen auch nicht fahren. Also damit ungefähr das zumindest gleich ist. Ja, gut, aber ansonsten kann man und sollte man auch da fair bleiben und sein. Also wir machen von Canyon, für uns ist es besonders wichtig, dass wir wirklich ganz transparent sind in dem, wie wir da auftreten. Sprich, wir nehmen das auch sehr ernst, dass man halt dieses Official Weigh-In macht. Also ich gehe dann morgens auf die Waage und genau, das hatten wir ja schon mal. Und dann, dass man die Rennen auch mit einer anderen zweiten Quelle aufzeichnet. Also du hast eine Quelle, den Kicker, mit dem ich erfahre. Ja. Das ist meine Main Source, die ich da bei Swift dann nutze. Und dann zeichne ich nochmal über meine Wattmesspedale nochmal ein zweites auf und lege diese beiden Kurven übereinander. Und die sollten eigentlich, man muss schon dafür sorgen, dass auch dann das Pedal natürlich richtig kalibriert ist oder was auch immer man da als Wattmesser dann noch hat. Das macht halt dann schon so ein bisschen.
Aber diesen Vergleich machst du dann oder macht das dann Teammanager oder der Zwift? Ach so, okay.
Nee, da kannst du bei swiftpower.com, kannst du mit diesen zwei Datenquellen, kannst du da was erstellen und dann legt dir das automatisch übereinander. Genau, das und das wird nach dem Rennen auch direkt hochgeladen und dann kann man ja sehen, klar, also 100% stimmt es natürlich nicht überein.
Aber teilweise sind ganz schöne Unterschiede dabei, ne?
Ja, es kommen schon immer mal Unterschiede.
Also bei einigen Frauen, da sind die Unterschiede teilweise bis zu 30 Watt.
Ja.
Und 30 Watt, das ist eine Menge, ne?
Ja, 30 Watt ist also es ist Hammer, ja.
Gut, jetzt weiß man ja auch, dass ja jedes System ja auch ein bisschen anders misst und so und das haben wir ja im Training genauso, ist ja auch Trainingssteuerung auch vollkommen okay, solange du quasi immer dein System nutzt, ne, dann hast du ja auch immer noch eine Vergleichbarkeit, aber gerade wenn es um solche Sachen geht.
Also da muss man dann immer die ersten drei, die werden immer, die müssen immer diese Power-Data-Files zu Swift schicken und die werden auch besonders dann unterzogen einer Prüfung. Und bei den Männern ist es jetzt schon zweimal passiert, dass in diesen Swift Pro Races der Gewinner disqualifiziert wurde, weil er keine richtigen Power-Data-Dateien nachweisen konnte, beziehungsweise auch nicht beweisen konnte, dass er diesen Effort auch IRL, also oh Gott, ich rede nur noch diese englischen Terms, weil wir in der ganzen Gruppe, wo wir sind, es geht halt
in
nur
real
Englisch.
Life.
Ja. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie
for
das
you, for your noobs, you don't know, it's IRL, it's in real life, you know.
Nein, das war ja
keine Sorge, der Horst, die bringt dich wieder auf den deutschen Boden der Tatsachen zurück.
Oh Gott. Nee, also man muss schon nachweisen, dass man das auch draußen fahren kann, ne?
Aber das macht ja auch Sinn, wenn es da um Wettstreit und um Platzierung geht.
Ja, es geht ja sogar um Geld, ne? Also da geht es auch um Kohle.
Ja, habe ich gelesen. Ich wusste jetzt noch nicht, ob das auch bei solchen Rennen, es gibt doch diese Kiss League, oder?
Ja, die gibt es nicht mehr. Also Kiss League
gibt's nicht mehr.
Ja, letztes Jahr war das letzte Mal, dass die Kiss Super League und Kiss Community League.
Aber startet denn das Team, um jetzt mal so eine Überleitung zu gestalten zu den Triathlon-Themen, das Team Ineos?
Nee.
Startet nicht. Also Cameron Wirth wird nicht.
Ist nicht bei Swift dabei.
Wird nicht bei Swift racen. Schade eigentlich.
Wäre eigentlich auch mal cool.
Das wäre mal eine coole Geschichte gewesen.
Aber der hat es ja mal gemacht, glaube ich, in dieser Kiss League letztes oder vorletztes Jahr, meine ich mal, für so ein Rennen.
Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt.
Das weiß ich auch gar nicht.
Aber ich verfolge die Männer auch gar nicht so. Interessiert mich nicht.
Gut. Also,
Spaß.
Ja, aber gute Überleitung zu der Neuigkeit der letzten Tage. Das hatte mich auch überrascht, beziehungsweise es gab ja schon mal so eine Situation mit einem Profi-Radteam und einem Triathleten.
Meinst du noch einen Startler?
Nee.
Okay. Weil ich glaube nicht, aber das weiß ich so richtig, aber ich glaube, der war einmal, da war ich noch ganz klein, da habe ich so einen Trimark-Artikel gelesen, da war ein Interview mit Norman Stadler, wie er mit damals Team Telekom war das.
Telekom.
Zusammen am Hotel war und so ein, zwei Ausfahrten mitgefahren ist und so. Also er ist natürlich dann kein Teammember.
Aber genau. Dirk Bockel war, glaube ich, vor 5-6 Jahren in diesem
Leopard Track, ne?
Track Leopard Team als Teil des Teams. Also die haben ja auch so Kategorien wie das Profiteam, dann das Development Team und der war quasi so dazwischen. Und hat natürlich von den Strukturen da profitiert. Und das ist ja bei Cameron Wurf, Cameron Wurf, ähnlich vermutlich. Weil die Sponsoren ja eigentlich auch alle seine
die Sponsoren sind an sich übereinstimmt. Der Trainer von Ineos war sein Trainer quasi. Also man kann sagen, es ist fast wie noch nur so eine offizielle Unterschriftsetzung, die da.
Aber gut, aber er fährt ja wirklich auch jetzt die World Tour Rennen mit. Also Dirk Bockel ist nie, stand glaube ich nie zu der Debatte, ist jetzt, dass der überhaupt da irgendwie ein Pro Race da
und die Schreckbrüder unterstützt. Der hat einen DNF gehabt. Da gab es ja hier Cadel Evans Classics oder wie die heißen. Diesen
Ocean Road Race. Ja.
Und da, ich glaube, heute ist er raus, aber relativ am Ende, da gab es einen Massensturz. Ich weiß nicht, ob er da drin verwickelt war, ich habe nur was gelesen, dass der da...
Ich habe auch gesehen, er ist nicht ins Ziel gekommen, aber das ist ein Eintagesrennen jetzt nur gewesen.
Ja, aber spannend, ne? Ich meine, man darf ja nicht vergessen, das ist ja ein Buddy vom Froome irgendwie oder noch
und
mehr
von Garen Thomas.
Garen Thomas, eher, genau. Ja. Und da kam eigentlich so diese Trainingskonstellation auch schon 2017 zusammen. Das hatte ich auch ein bisschen mitverfolgt. Ja, interessante Geschichte. Wobei ich da immer sehr skeptisch bin, weil wenn man die ganzen Kontroversen um Team Sky damals hört und
Ineos jetzt ist ja einfach nur der neue Sponsor, also das bleibt ja das
genau.
Team.
Also ich meine natürlich, das ist eine super Möglichkeit für ihn und der Wurf, also ich finde ihn so recht charismatisch, weil er ja da kein Blatt vom Mund nimmt, was zumindest so seine Renneinteilung und sein Überblick über die Konkurrenz gibt, ne? Und dann nach Hawaii, da gab es, glaube ich, dann irgendwie so ein paar lockere Sprüche von ihm. Aber das finde ich eigentlich ganz gut. Das fehlt so ein bisschen im Triathlon-Sport, im Profisport bei uns, dass wir da so ein paar haben, die so ein bisschen wie früher vielleicht der Norm mal ein bisschen anecken.
Ein bisschen auf die Kacke hauen, ja.
Genau, so richtig Bad Boy-mäßig.
Aber ich finde...
Warum hat der Norman da Bad Boy-mäßig...
Norman war immer ein Bad Boy.
Ich finde immer...
Ja gut, ich finde das vielleicht der falsche Begriff.
Es wollten immer so viele so gegeneinander, aber wenn es dann irgendwie...
Ja
so
gut, aber es gab ja schon so Fäden, gell? Also ich meine, glaube der Norm war so mit McCormack auch nicht so ganz auf einer Linie. Und aber klar, da gab es natürlich irgendwie Sportlerwahl und das war natürlich jetzt ein bisschen unglücklich formuliert von ihm. Da gab es ja dann... ein Handicap-Athlet, der irgendwie, glaube ich, vor ihm gewählt wurde und dann war das Ego.
Ach stimmt, ich kann mich ganz dunkel erinnern.
Ja, sowas. Ja. Also klar, das wurde nicht revidiert und so und das war in dem Moment vielleicht blöd. Aber nee, es gibt es ja heutzutage kaum noch, dass dann irgendwie Diskussionen entstehen, weil einer sagt, hey, du Lutscher oder so. Also
aber gab es nicht gerade zwischen Sebi und Patrick und so?
Also, ja, aber nicht so
aber
direkt
nicht so
ausgesprochen.
Offen.
Also,
nicht offen.
Ja, gut. Ja.
Das ist
und es gab so ein, ich weiß nicht, das war letztes Jahr nach Hawaii, da gab es so eine Aktion von diesem Talbot Cox, diesem Fotografen, und dann hat der verkauft er so Merchandise, der macht ja diese ganzen Bilder und Videos für die 2-3 Athleten auf Hawaii, die er da so ein bisschen promotet oder die ihn dann in Auftrag nehmen, und da gab es da irgendwie so eine Pullover-Aktion, so Santa-Pullovers, also Weihnachtspullover, und da stand irgendwie drauf, irgendwie don't be in that rat pack, und da waren irgendwie so zwei Ratten und dann ein Radfahrer dahinter, und das war so...
Und der Sanders ist doch direkt draufgegangen, ne? Ja,
ja, genau. Und jetzt muss man auch sagen, das war dann auch cool. Der Sanders hat sich ja entschuldigt, so
ja,
von
genau.
wegen, ja, ich werde nie mehr wieder in der Gruppe fahren, und das war ein Riesenfehler und so. Klar, der nutzt es natürlich auch für sich, aber das fand ich eine ganz,
das fand ich cool.
ganz gute Sache.
Ja, aber nochmal zu Worth, ne? Also ich habe jetzt nochmal geguckt, also der war ja... 2014 ist er ja schon zum Triathlon gewechselt, damals vom Team Cannondale, von dem Straßenteam. Ja. Und ich meine, überleg mal, jetzt sind 6 Jahre quasi rum und er kehrt jetzt nochmal zum Radsport so zurück. Ich meine, was in den 6 Jahren Straßenradsport passiert ist, muss man ja auch nicht groß sagen. Also da ist schon einiges passiert, würde ich so sagen, was im Feld so passiert ist. Und er hat ja, glaube ich, auch selbst gesagt, boah, krass, dass er diese Chance jetzt nochmal so bekommt. Mhm. Und auch... Ich finde es echt erstaunlich auch, dass er den, er ist ja quasi der Ersatz für den Vasily Kirienka. Also Kirienka mit 38, Herzprobleme, ihm wurde geraten, jetzt eben seine Karriere dann doch zu beenden. Wer wahrscheinlich Triathlon-Fan ist, wird auch immer so ein bisschen Radsport-Fan vielleicht schon mal gewesen sein oder Radsport verfolgt haben. Boah, da tritt halt auch ein echt großer... Fahrer ab. Also Kirienka war über Jahre hat man den eigentlich immer gesehen als einen mit dem besten Helfer, den man sich so vorstellen kann bei Contours.
Und er war Zeitfahrweltmeister.
Und er war Zeitfahrweltmeister 2015. Und er war ja immer so im Sky-Zug oder sowas hat man immer, wenn irgendwie der Sky-Zug sich aufgebaut hat, egal auf welchen Etappen, war so ein Kirienka mit geöffnetem Trikot meist, das so geflattert hat und seinem Kreuz, seiner Kette. Ey, und den ersetzt jetzt Worth, also der seit 6 Jahren quasi dem Radsport erstmal den Rücken gekehrt hat. Ich finde es schon irgendwie krass, dass sie ihm das auch so zutrauen, ne?
Wenn er überhaupt, also vielleicht ist es so kompliziert, dass es der Ersatz ist, aber andererseits liest sich ja auch so, dass er viele Freiheiten hat, dass er gerade in der zweiten Hälfte des Jahres sich auch auf Hawaii vorbereiten kann. Und es ist ja als Radsportteam schon ein interessantes Commitment, jemanden so das anzubieten.
Volle Kanne,
wir kaufen
und es ist
dich,
Ineos.
Ja, genau, wir kaufen ja dich nicht. Ein, aber wir gestatten dir auch quasi diese Zweitkarriere in Hawaii-Vorbereitung. Ist eigentlich auch mega interessant, wie sich so wie du als Radsportteam, ich meine, die werden ja davon auch mit dem mal schon marketingtechnisch profitieren, wenn er dann in Hawaii startet und so. Und er ist ja auch eine Persönlichkeit.
Müssen die marketingtechnisch von Wurf profitieren?
Ach, Ineos, ich weiß nicht.
Das Team
mit ja, doch, die haben ja jetzt,
Triathlon-Bereich schon, ja.
Auf allen großen Radsportportalen war jetzt die Story über den Wurf und seinem Wechsel zu Ineos. Definitiv. Also die
profitieren aber brauchen schon. Die das? Brauchen die diesen Profit?
Ja, doch. Also es geht ja darum, es geht ja auch um die Sponsoren und für die Sponsoren ist es dann im Endeffekt interessant. Für Ineos ist es sicherlich nicht interessant, aber für den Radhersteller, für den Helmhersteller, für die ganzen kleinen Bauteile. Und ich meine, darf man einfach nicht vergessen, der wird noch relativ günstig sein im Vergleich zu so einem Kopfradprofi. Und dann ist es für die
dann quasi aus
der Portokasse bezahlt und der ist ja eh die ganze Zeit irgendwie im
mit denen dabei,
im Dunstkreis, ich glaube, das ist auch so ein Buddy-Typ, der versteht sich halt mit den Top-Leuten ganz gut und das ist, glaube ich, auch so ein Faktor, dass er den halt so mit einbauen.
Er passt gut ins Team wahrscheinlich.
Einfach. Ja, der hebt die Stimmung, wenn es mal schlecht läuft vielleicht und das ist vielleicht auch der Grund, aber der wird sicherlich keine Tour de France fahren.
Also ja, plus halt der Faktor einfach allein, dass du wenn jemand so ein bisschen auch außen vor ist und nochmal so eine andere Perspektive reinbringt, wie er es das macht durch den Triathlon, das frischt dem Team auch vieles nochmal auf.
Ja, das stimmt.
Also ich glaube,
spannend.
So weniger der Power-Input bei ihm ist zu sehen, auch wenn der nicht schlecht ist, aber so diese ganzen anderen Soft-Skills, sage ich jetzt mal, die er einbringt ins Team, die sind, glaube ich, ganz interessant.
Also es wird auf alle Fälle interessant, ja.
Naja gut, aber man muss ja mal abwarten, wie sich das entwickelt. Und ich glaube, das ist jetzt, Gregor hat es ja, glaube ich, gesagt, bis Mai oder so, das Commitment im Radsport und dann Konzentration auf Hawaii.
Mega schade, weil ich habe ja ein bisschen mehr gehofft, dass er nochmal ein paar Weltcup-Versuche startet.
Achso, ich dachte, dass er nochmal rudert oder so.
Nee, das interessiert mich nicht. Aber er ist ja da in den, Dominikanischen Inseln. War ja der letzte Weltcup in der letzten Saison. Dort wollte er nochmal starten.
Ja, ich glaube, das hat er jetzt wirklich verworfen.
Aber da gab es ja noch kurz eine Ankündigung und ich hatte gedacht, er versucht es vielleicht schon nochmal so und bereitet sich nochmal vor.
Also ich denke mal, die australische Federation hat schon
also so nicht, gesagt. Also nicht jetzt als Weltcup oder so.
Was willst du denn jetzt hier?
Aber also, so einfach so just for fun, so zur Vorbereitung, meine ich auch gelesen zu haben in einem Interview, aber vollkommen okay. Ja.
Ja. Ja, auf alle Fälle eine Story der Woche, kann man schon sagen. Ja, dann hatten wir ja noch ein paar Rennergebnisse in der letzten Woche.
Oh yes, den ersten 70.3.
Geht ja jetzt langsam wieder los, genau. Jetzt am kommenden Wochenende ist ja 70.3 Dubai mit einem mega Starterfeld, so wie jedes Jahr. Aber letzte Woche war 70.3 in Südafrika, in Buffalo City.
Yes.
Da
leider nur ein Ticker, ne? Da konnte man jetzt nicht irgendwie live was gucken, aber im Ticker so verfolgen. Ich saß da sonntags und habe immer mal so ein bisschen geklickt am Vormittag. Also weil ein Ironman Livestream gab es noch nicht.
Ja gut, von Katastrophenstream bis recht passabel gibt es ja alles bei Ironman, aber diese Fernrennen sind ja oftmals nicht ganz so gut dokumentiert, aber aus deutscher Sicht war keiner im Ziel. Johannes Muldan wollte starten, hat dann, glaube ich, krankheitsbedingt abgesagt. Gewonnen hat er dann, was sehe ich hier, genau, Matt Troutman.
Vielleicht wurde der Johannes ja irgendwie wieder festgenommen oder so.
Ach so, ja, genau, wahrscheinlich.
Kann auch passieren.
Eigenwerbung, wer sich über ihn informieren möchte, hört den Podcast mit ihm an. Keine Ahnung, welche Nummer das war.
Oder folgt ihm
hast du mal interviewt?
Wir hatten, der Johannes, der war schon Gast in unserem Podcast. Und Fun Fact, absolut, das ist jetzt aber wirklich Zufall, ich trage gerade seine Socken.
Du brauchst die jetzt hier hochnehmen, es sieht keiner.
Ja. Außer ich habe seine Jungle Design Socken habe ich gerade an, insofern.
Du Johannes Fanboy.
Ja gut, aber.
Sehr gewusst.
Und genau, also Matt Troutman auf 1, Bradley Weiss wurde Zweiter, auch Landsmann 3 Minuten dahinter und interessanterweise Henry Schoeman aus der ITU bekannt. Du auf bist 3. ja schon gegen gestartet, lange, ne? Ja, auf 3. Der hat das Rennen angeführt nach dem Schwimmen mit 2 Minuten Vorsprung.
Gut, erwartungsgemäß.
Und hat dann erst im letzten Drittel auf dem Rad dann die Führung abgegeben, glaube ich. Und der Troutman hat dann so einen kleinen Vorsprung rausgefahren und ist dann das quasi ins Ziel gelaufen. Ne? Für den ist natürlich interessant, weil der hat schon 3-mal da gewonnen. Das war glaube ich, wichtig, dass der da nochmal das Ding nach Hause bringt.
Ja, ich glaube gerade, also gerade vor so einem Henry Schoeman zu gewinnen, der ja letztendlich Dritter in Rio war, also Olympic Medalist, Das ist für Matt Trautmann jetzt nicht das Schlechteste. Und man muss ja sagen, das war ja auch, also das war ja südafrikanisches Hattrick, ne? Oder Podium-Sweep.
Stimmt, tatsächlich. 3 Südafrikaner auf dem Podium. Und jetzt habe ich den Michael Rehlert unterschlagen. Oh Mann. Der Michael ist gestartet und ist Sechster geworden. Der ist ja seit letztem Jahr bei Brad Sutton oder bei einem Trainer von Brad Sutton irgendwie. Und ist in so einer Trainingsgruppe mit so ein paar hat dort ein Trainingslager gemacht und ist jetzt, glaube ich, in Thailand, meine ich. Und hat das, glaube ich, so mitgenommen als Trainingsrennen. Mhm. War aber schon deutlich hinterm Trautmann, 8 Minuten dahinter. Das hatte ich jetzt so auf der Liste gesehen. Genau. Mhm. Aber es war gut besetzt. Cyril Vignon, ein starker Mann. Kyle Buckingham, Bader Nutz, auf 4 oder 5, genau. Und bei den Frauen.
Bei den Frauen gewinnt Flora Duffy. Oh, was für ein Wunder.
Ach so, ja, stimmt.
Was für ein Wunder. Aber wer das Rennen halt verfolgt hat, der war mittendrin dann auf einmal so, oh mein Gott, was ist passiert? Weil Flora ist natürlich mega gut geschwommen und auch mega gut gelaufen. Was hatte sie, glaube ich, müsste man nochmal gucken, was sie für eine Laufzeit auch mit den Männern hatte. Das wäre nochmal...
Das ist ganz interessant. Also sie hat 1,20 irgendwas in die 30er und war damit kaum langsamer als zum Beispiel Henry Skillman, der halt 1,1955, also sagen wir mal etwas mehr als eine halbe Minute hat sie nur bekommen vom Henry Skillman.
Also, aber der Trautmann ist 1,12 gelaufen. Also ich glaube,
Eher Richtung 1,16. Oder? Aber trotzdem,
ach so, dann habe ich es falsch.
Aber trotzdem hat er den Skillman zum Beispiel 4 Minuten gegeben. Also das ist schon eine kleine Ecke, hat er den schon mitgegeben.
Ja, aber umso krasser zu sehen, wie halt Flora auch gelaufen ist im Vergleich jetzt gerade auch zu den Männern. Und sie ist ja auch eine mega starke Schwimmerin. Nur eigentlich aus der ITU, wer das so ein bisschen verfolgt, bekannt als halt die absolut starke Radgranate. Ne? Also Flora ist wirklich, die fährt ja da im ITU-Feld vorneweg und macht da richtig Rambazamba auf dem Bike. Und da, ich war im Ticker und guck so und denk so, ja, geil, läuft bei ihr ganz gut, ne, super geschwommen. Und dann gab es nur bei 45 Kilometern, also Hälfte der Radstrecke, eine Zeitnahme. Und da war sie dann noch voll vorne. Und dann fahren die in T2 und sie fährt halt nicht als Erste rein, ne? Und ich dachte so, Alter, was geht denn jetzt ab? Was ist denn mit Flora los? Die muss irgendwie ein Mechanical gehabt haben, die muss irgendwie einen Platten gehabt haben oder irgendwas hat nicht funktioniert oder sowas. Und dann habe ich wirklich sehnsüchtig gewartet, irgendwann auf Instagram bei ihr zu hören, was eigentlich gewesen ist. Und sie hat erstmal nur so kurz geschrieben, sehr happy mit dem Resultat, weil sie hat ja dann doch noch gewonnen. Also konnte auch Emma Pallant, die ja als starke Läuferin bekannt ist, dann deutlich noch wieder distanzieren. Aber hat so geschrieben, es ist echt keine gute Idee, im Januar eine Mitteldistanz zu machen.
Das war gerade die Richtige, die ja eigentlich Endless Summer hat, die ja nicht nie den Winter erlebt. Okay.
Ja. Aber selbst die ist mal out of shape, ne?
Ja, wobei,
also so ganz vorsichtig gesagt. Also, aber stopp, und dann wurde aber noch klar, also ihr Glut hat locked up. Also sie hatte echt Probleme, wahrscheinlich von der Zeitfahrposition und konnte überhaupt keinen Druck mehr aufs Pedal bringen, weil der die ganze Hinternmuskulatur zugemacht hat. Und dadurch kam der große Rückstand zustande. Wobei man dann auch wirklich wieder krass sagen muss, was ein Unterschied ist. Dir kann es auf dem Rad richtig schlecht gehen, auch muskulär. Also ihr ging es ja dann, die konnte kaum drücken und dann läufst du nochmal so einen Halbmarathon hinten raus. Ne? Ist halt wieder was komplett anderes. Ging.
Eine andere Muskulatur.
Ja, eine andere Muskulatur, eine andere, also fand ich schon sehr interessant zu lesen, zu verfolgen.
Ja, okay. Und aus deutscher Seite war, glaube ich, noch die Christine Liebold am Start.
Die junge Mama quasi.
Ja, ich glaube, vierfache Ironman-Siegerin irgendwie. Ja. War, glaube ich, 8. oder so. Ich
8. oder 9. Dieses, oder sowas, ja.
Ja. 7. sicher gerade.
Oh, sorry.
Ah ja, okay. Das, war eigentlich
solide, ne?
Bunt besetzt, das Rennen. Und eine Woche später, das war in derselben Woche, war der Israman in Eilat. Klassische Mittel- und Langdistanz dort, gibt schon lange das Rennen. Und
warst du schon mal dort?
Nee, das war mir immer zu früh, aber hatte ich eigentlich immer schon mal so mir ins Auge gefasst. Ist eine super, super harte Radstrecke, habe ich mir sagen lassen.
Da geht's richtig Höhenmeter auch mäßig zur Sache, ne?
Genau. Ja. Und es gibt, wie gesagt, eine Lang- und eine Kurzdistanz. Früher gab es auch richtig viel Preisgeld. Das gibt es fast gar nicht mehr. Die Top-Leute kommen auf Einladung, aber sind kaum
einig. Da muss die PTO hin.
Ja, genau, richtig. Aber da war interessant zu sehen, genau auf dem auf der anderen Seite des Kontinents fast schon, aber gut, war Nicolas Spierig siegreich auf der Mitteldistanz.
Wo die auch überall auftritt, ja.
Ja, das hängt aber damit zusammen, dass ja dieses Rennen in Elia zu dieser Spirit-Tree-Serie gehört.
Das gehört auch dazu.
Ja, okay. Mittlerweile. Und das sind ja 4-5 Rennen. Und das, ich vermute mal, das hängt damit zusammen. Und klar, die macht ja auch alle Rennen als Vorbereitung, wie es halt passt. Genau. Und die hat relativ deutlich gewonnen vor der Katharina Grohmann aus deutscher Sicht. Und die Drittplatzierte kannte ich jetzt nicht. Und bei den Männern muss ich ehrlich sagen,
also ich kenne da
keinen, kenn die ja nicht. Beziehungsweise den Diego van Looy kennt man schon, das ist eigentlich ein ehemaliger Duathlet, der jetzt so ein bisschen den Sprung auf die Langdistanz wagt, der ist ein super starker Läufer, der hat bei den Männern gewonnen, aber den Rest des Feldes kann ich jetzt nicht einordnen, da wie es halt so ist bei diesen kleineren Rennen, so früh in der Saison, da kommen oftmals dann Glücksritter, die dann einfach mal ein bisschen probieren wollen, ist ja auch nicht verkehrt.
Du kennst doch den einen, der Zweiter bei der Langdistanz geworden ist, ne? Diesen
Dan Altermann. Das ist wirklich schon ein alter Mann, ja. Also den kennen wir schon.
Das waren doch Brüder, oder? Dan und Ran.
Dan und Ran, genau. Das waren Dan und Ran Altermann, zwei Brüder.
Dan und Ran oder Dan Lorraine.
Ja, das sind eigentlich schon zwei uralte ITU-Haudegen. Also wirklich schon seit Jahr und Tag sind die schon im Weltcup und so alles gestartet. Also schon seit den frühen 2000er Jahren. Die haben schon einiges auf dem Buckel. Was so Triathlon-Rennen angeht.
Ja, aber ich glaube, das war es jetzt zu den ganzen Rennergebnissen. Es ist noch nicht so viel am Start. Das geht jetzt erst los. Jetzt nächste Woche, wie gesagt, 70.3 Dubai. Und auf der Kurzdistanz, keine Ahnung, ob gibt es da schon irgendwelche Weltcups oder ähnliches? Also,
gibt es noch nicht. Da sind jetzt erstmal alle im Trainingsmode. Und keine Weltcups. Ich weiß gar nicht, wann der erste Weltcup startet, aber auf jeden Fall gibt es da keinerlei Rennergebnisse. Trainingslager natürlich und alle Rennen ziehen sich irgendwelche Zelte um das Laufband, um nochmal extra zu schwitzen.
Ja, um sich an Tokio vorzubereiten.
Zum Beispiel bei Jonas Schomburg, in diesem Fall noch alles Gute nachträglich, auf Instagram gesehen. Aber man sieht öfters mal den einen oder anderen, der quasi jetzt schon, das finde ich beeindruckend, ne, der jetzt schon anfängt
zu schwitzen,
so Hitzeelemente, Hitzetraining in den Trainingsalltag einzufügen. Das ist eigentlich schon bemerkenswert. Da aber sieht man gut, schon, Tokio ruft.
Ja, Olympia, ja, das wird jetzt auf alle Fälle spannend. Dann geht es für viele auch noch um die Quali. Klar, da wird jetzt jedes Streichhölzchen angezündet, um die Quali auch zu packen.
Nee, das ist ja für jeden anders. Ne? Es gibt halt welche, die werden wahrscheinlich richtig früh richtig fit sein wollen. Mhm. Dann gibt es andere, die haben es halt schon in der Tasche. Für die ist da...
Wie Jonas, der ist ja schon...
Wie Jonas zum Beispiel, ja. Oder halt ansonsten die anderen Deutschen, die halt dann auch Ende Mai in Chiemgau ran müssen. Oder halt für viele ist es ja so, also ich denke mal, viele internationale Athleten machen es ja, oder viele andere Verbände machen es ja auch so, die starten danach, wer ist der Höchste im Ranking. Das heißt, die Österreicher haben es ja letztes Mal auch gemacht. Ne? Da ist ja Thomas Springer, alias Jumper, ja auch einen Weltcup nach dem anderen gestartet. Also, keine Ahnung, März bis Mai mehrmals um den Globus geflogen, um halt Punkte zu sammeln wie möglich. Und dann ist die Frage, wie viel bleibt denn übrig bei Olympia? Aber gut, es regelt halt jeder anders.
Ja, und wenn nicht, also wie Martin von Riel immer so er lädt ja auch auf Strava ziemlich alles hoch und gibt dem teilweise auch ganz nette Namen. Und gestern zum Beispiel hat die GFT-Crew wieder mal ihren Saturday Long Run gemacht. Und das waren knapp 30 Kilometer. Martin ist das in einem 3,57er Schnitt gelaufen und hat nur hingeschrieben, Road to Kona. Fragezeichen quasi. Also
beachtlich.
Ist schon lustig, wenn man es so verfolgt. Aber das kennst du ja, Gregor, par excellence, ne? Wahrscheinlich wieder gleiche Route am Samstag, Plaitas, der Long Run, immer.
Ja gut, wer mir auf Instagram folgt, der hat die Story ja gesehen.
Immer gleich, ja.
Hat der Mario letztendlich auch bestätigt, dass sich daran nichts geändert hat. Aber es war eigentlich immer ein cooler Lauf.
Ja.
Man kriegt
schön flach vor allen Dingen.
Flach, man kriegt sehr viele Meter zusammen in einer relativ kurzen, relativ kurzen Zeit.
Mal ein bisschen Wind
dabei. Nee, das ist nicht flach, oder? Das ist doch relativ selektiv, oder?
Ja, läuft ja, auch, ja, ja.
Das ist, naja, so selektiv.
Ja, aber nicht wie, wenn du jetzt einfach mal am Rhein oder am Neckar oder sonst wie einen Longrun machst. Also da ist halt Fuerte schon ein bisschen
was. Ja, anderes. Es ist nicht topflach, aber die nimmt, also die Runde ist jetzt schon, da ist,
ja.
Naja. Ja gut, das ist das Einlaufen über diesen roten Radweg, wo es hochgeht. Da laufen sie ein und wieder aus. Aber da, wo du siehst, diese Runde, die laufen sie und die ist relativ flach.
Hm. Okay.
Na dann, ist mal Bescheid.
Tja.
Gut.
Und dein, ja, genau.
Wollen wir unser Main-Thema, ich denke mal, das wird das Hauptthema.
Nein, ich will noch eine Sache sagen, bevor wir zur PTO kommen. Aber da können wir ja gleich dann schön überleiten. Lucy Charles hat auch gestern sie nannte ihn Recovery Ride gemacht. Die ist auch früh gestartet. Horst, die wäre auch so jemand, mit der könntest du mal fahren. Die ist gestern um 7.44 Uhr zu ihrem Saturday Long Ride, Hashtag Recovery Ride, gestartet. 200 Kilometer. In London konnte man losfahren. Morgens. So kalt war es ja jetzt auch dort nicht. Die hat wahrscheinlich zum Brexit gesagt, so, ich fahre jetzt erstmal 200. Fand ich schon aber auch beeindruckend, das im Januar zu Hause mal 200 Kilometer in 7 Stunden irgendwas da runtergerissen zu haben. Ja, ne? Nicht ohne.
Psychotraining.
Krasse Scheiße, ja.
Musst du inzwischen auch machen, du musst es auch. Du musst die taktisch benennen, die Einheiten.
Also was ich mal machen will, ist dieses Everesting.
Oh yes, das macht doch, nochmal ein kleines Kudos oder mehrere zu Christian Kramer, dein deutscher Pro-Kollege, der Everestet gerade. Vielleicht hat er es ja jetzt langsam geschafft. Ich habe vorhin nochmal geschaut, da hat er schon...
Ja, aber auf der Rolle macht er das. Der macht es,
also Swift.
Respekt.
Achso, ich dachte, das wäre sogar nur ganz offiziell auf Swift.
Nee.
Ah, okay.
Du kannst überall
aber Everest. Die Herausforderung ist ja eigentlich, das irgendwo draußen zu machen. Du brauchst Burg Frankenstein halt irgendwie eine Steigung.
Bitte? Burg Frankenstein.
Naja, das geht schon, aber du bräuchtest eigentlich eine längere Steigung und eine schnellere Abfahrt. Ja, sonst dauert es zu lang. Also du brauchst halt eine Abfahrt, die man auch schnell fahren kann, sonst...
Also Feldberg oder so reicht nicht, oder was? Ist zu
Feldberg. Feldberg könnte gehen.
Ja,
wäre eine Idee.
Aber der müsste steiler sein. Ne? Der müsste ein paar mehr Höhenmeter haben.
Ich wollte sagen, weil wie viel hat er pro Anstieg? Der hat nicht so viel, ne?
Also deshalb, Alpe de Swift ist ziemlich cool.
Da hast du wenigstens 1000, wenn
du einmal hoch bist. Da musst du 8-mal hoch, ja, dann hast du es.
Naja, drücken wir dem Christian die Daumen, dass er das heute noch
hinkriegt. Unbeschadet also hinkriegt, ja.
Ist der ist ja der sehr, sehr hart. Stark im Kopf. Ja.
Ja.
Okay.
Dann,
nee, super.
PTO, ne?
Was ist denn die PTO?
Professional Triathlete Organization, ne? Oder Triathlon?
Ja.
I don't know.
Und letztendlich eine Non-, das ist immer so ein bisschen, oder ich habe eigentlich gehofft, das kannst du mir mehr erklären, ne? Weil das ist ja eigentlich so eine Non-Profit-Organisation.
Ja.
Und jetzt kommt eine Non-Profit-Organisation und sagt, okay, passt mal auf, wir wollen alles besser machen. Obwohl ich darf jetzt nicht so, es klingt so, als würde ich jetzt sagen, boah, alles negativ.
Ist alles nee, so aber, schlecht.
Also, man hat zum Beispiel unter anderem den Collins Cup ins Leben gerufen mit massiv Preisgeld. Und wie ich mir nochmal im Interview, die Lucy Charles hat ja auf YouTube eingemacht mit dem CEO von der PTO, auch einen massiven, einer sehr richtig gut ausgestatteten Broadcast. Und das ist halt schon eine Ansage, ne? Auf einmal kommt so eine PTO und bringt so einen fetten Blockbuster in die Triathlon-Welt. Das ist nicht ganz, das ist schon beeindruckend, was da gerade passiert. Aber an sich eine Gewerkschaft für Triathlon-Sportler, Vorbild soll ganz klassisch die ATP aus dem Tennis. Oder oder aus dem Golfsport kennt man es ja auch bilden. Die sich dafür einsetzt, dass der Triathlon-Profisport sich weiterentwickelt in Richtung Medienaufmerksamkeit, bessere Livestreams, vor allem mehr Preisgeld, bessere Bedingungen für den Profisportler an sich. Ich habe mit dem Thema an sich nicht so viel zu tun gehabt, aber Horst, du hast mir mal gesagt, die Anfänge, die gibt es ja schon lang. Du hast ja mal irgendwie so halb mitgemacht oder so, da lief es auch noch so ein bisschen anders, ihr habt wie so einen Mitgliedsbeitrag bezahlt oder so.
Ja, es gab ja schon mal so einen Ansatz, die nannte sich damals die Gewerkschaft PTU, ja, nicht PTO, sondern PTU, sondern Professional Triathlon
Union,
glaube ich sogar.
Wahrscheinlich.
Und da war so der Hintergrund, ja, wir bilden eine Gewerkschaft, das waren auch Profitriertinnen oder Ehemalige, die sich das so, so ausgedacht haben, was ja per se nicht verkehrt war. Und dann war aber nicht so ganz klar, welche Leistungen so dahinter stecken. Also es ging halt darum, dass man einen gewissen Beitrag bezahlt, aber der war recht hoch, irgendwie $400 oder $500 im Jahr. Und man wusste nicht so ganz genau, was so die Gegenleistung ist oder was der Benefit ist, den du dann dadurch hast. Ne? Ich meine, klar, die müssten Leute bezahlen, die dann dort hauptberuflich arbeiten. Das ist natürlich auch verständlich, aber da gab es eine Versicherung für die Sportler und irgendwie wie soll ich sagen, so eine Art starke Meinung in Verhandlungen bei Veranstaltungen und sowas. So war die Idee dahinter. Das ist aber leider im Sande verlaufen und auch damals waren so ein paar renommierte Namen so mit irgendwie, schwirrten da so mit herum als Aushängeschilder. Ich weiß nicht, ob der Siebe Kienle auch irgendwie da mit involviert war oder so. Auf jeden Fall ist diese Idee gab es, also gibt es schon länger.
Schon recht lange,
und daraus, genau, und daraus entstand irgendwann diese PTO, ja, die es jetzt gibt. Und die gibt's diese PTO gibt es seit 2017 oder so. Wenn ich mich nicht irre. Oder auch ein bisschen früher. Und da gab es halt schon mal so einen Ansatz. Ja, es gab schon mal einen Ansatz mit diesem Collins Cup, dass man halt Preisgeld hat und dass man das halt ausschüttet, aber über eine Serie und auch mit den mit dem Vorbild des Riders Cup, dass du halt so Kontinentalteams hast und mit Team-Captains und so weiter, aber irgendwie, aus irgendwelchen Gründen hat das nicht so stattgefunden. Man hatte dann ein Budget gehabt und man hat das Geld dann irgendwie dann auf die Challenge Rot damals gelegt als Bonusauszahlung für die Top 3, wusste aber leider irgendwie keiner, nur diejenigen, die jetzt da irgendwie verwickelt waren und irgendwie die Challenge Family ist damit auch so ein bisschen am Rumrühren. Prinzipiell ja nicht schlecht und das ist so der einzigste Bezug zur PTO für mich jetzt, weil sonst hat man von denen eigentlich nichts gehört, außer dass sie letztes Jahr mal so eine Ankündigung gemacht haben, dass sie die Ironman Organisation kaufen möchten, aber das war so wie Schüsse in die Luft. Ich weiß auch gar nicht, was so der Hintergrund war. Deswegen war das alles so ein bisschen suspekt, aber jetzt haben sie ja scheinbar da den Investor gefunden, der
ziemlich finanzkräftigen Partner, ja.
Er finanziert über eine Gesellschaft und prinzipiell auf alle Fälle eine interessante Sache. Ich meine, jetzt müssen wir unterscheiden, wir haben den Collins Cup und wir haben natürlich die PTO, ja, und als eigentliche Gewerkschaft, weiß nicht, ob man diese PTO jetzt so definieren kann.
Wahrscheinlich nicht, man muss es dann irgendwie doch als Non-Profit-Organisation nennen, inwiefern, bin ich aber zu wenig in dem Business-Team drin, ne? Weil letztendlich haben sie ja mit, das hat der CEO auch gesagt, diesen Michael Moritz, was anscheinend, kannte ich vorher nicht, aber ist anscheinend auch eine Chlorophäe im Investment-Banking oder generell im Kapital-Investment. Hat mit so einer amerikanischen Firma auch schon in Google, Yahoo und YouTube investiert. In der Firma, bei der er damals angehört war oder angehört hatte, Sequoia, auf jeden Fall Milliarden gemacht. Und er selbst hat diese Charity Organization Crankstart Investment, die als Partner der PTO funktioniert. Und die haben letztendlich das nötige Cash, um halt sowas wie den Collins Cup auf die Beine zu stellen. Weil ich denke mal, das ist so das, woran es halt immer scheitert. Oder du hast die Idee hast du schon lange, aber du hast einfach nicht den Cash. Dann brauchst du halt einen finanzträchtigen Investor. Ähnliche Geschichte, ich komme mal wieder drauf zurück, ISL, International Swimming League. Die haben halt ihren ukrainischen Milliardär. Super League im Triathlon. Ja. Haben auch ihren ukrainischen Milliardär, die alle quasi im Ölgeschäft. letztendlich hast du einmal diese riesige Finanzspritze, denn kannst du auch mal so ein großes Ding auf die Beine stellen, ne?
Und sonst geht's nicht.
Und sicherlich ist der Collins Cup, muss man ganz klar sagen, ein wichtiges Element, um die PTO nach außen zu vertreten und wird wahrscheinlich auch schon einen neuen Standard setzen. Sowohl Übertragung als auch Austragung. Ist ja auf die Challenge oder The Championship Samurin aufgesetzt, sage ich mal. Und spannende Sache auf jeden Fall.
Ja, ich fand es interessant mit dem Ranking. Also die vier Besten jedes Kontinents kommen in das Team rein und das Ranking setzt sich ja zusammen aus, jetzt musst du mir mal weiterhelfen, nämlich deinen Wettkampfleistungen bei den großen Rennen.
Ja, also das Ranking, das finde ich eine mega spannende Sache. Also generell, ja, muss man sagen, die meisten Infos, die wir ja raushauen, die werden ja alle kennen. Wir sind ja immer von der Veröffentlichung hinterher. Aber das ist eigentlich so eine geniale Idee, denn jede Organisation oder jede, wie jetzt Super League zum Beispiel, die jetzt sagen möchte, wir wollen einen Cup machen oder wir wollen eine Liga eröffnen oder so, da hast du erstmal das Problem. Oder auch ISL, du musst eine Liga organisieren, du musst erstmal mehrere Wettkämpfe organisieren, dafür Sponsoren, Geld und Investitionen ran schaffen, damit du halt so etwas austragen kannst, damit du ein Ranking überhaupt erstellen kannst. Und die Idee zu sagen, ey, wir erstellen ein Ranking aus den Wettkämpfen, die schon bestehen, also Ironman-Rennen, Challenge-Rennen oder auch, ja, wie sagt man dazu, bekannten, unabhängigen Rennen, wie zum Beispiel der Triathlon Alpe d'Huez. Ich weiß gar nicht, ob der Israelman zum Beispiel auch darunter fällt. Das ist mir jetzt zum Beispiel nicht bekannt. Aber diese Rennen zu nehmen und daran ein Ranking zu basteln,
ja, und dann den Thorsten Radde damit ins Spiel zu bringen, der über Jahre schon mit diesem Triathlon-Ranking im Business quasi ist, ne? Das als Grundlage zu nehmen, um halt die Athleten da reinzubringen.
Ja, aber erklär doch mal, wie das Ranking funktioniert, beziehungsweise wie diese Berechnungsgrundlage funktioniert. Ich habe das jetzt nur kurz überflogen, aber man nimmt jetzt an, also ich starte jetzt bei einem Ironman, keine Ahnung, in Klagenfurt. Und da gibt es eine theoretische...
da gibt es eine AIT, eine Adjusted Idle Time. Wie genau die sich jetzt zusammensetzt, das musst du dann wirklich den Thorsten Radde fragen, beziehungsweise ich glaube, das hat er auch im Podcast von Carbon und Laktat etwas genauer erklärt. Aber so gewisse Faktoren fließen damit ein. So grob gesagt, die Grundberechnung, was würde, also auf Basis Daniela Rief und Jan Frodeno, was würden die auf diesem Kurs für eine Zielzeit machen
können.
So, dann steht am Ende eine Zeit, was ist jetzt, was hast du gesagt, Ironman Klagenfurt?
Ja, Kärnten zum Beispiel.
Kärnten, da steht jetzt irgendeine Zeit, was weiß ich, 8 Stunden. Machst du genau diese 8 Stunden, dann hast du 100 Punkte, das ist die ideale Zeit. Bist du schneller, hast du mehr als 100 Punkte, also je nachdem, wie viel schneller, so einen gewissen Prozentsatz halt mehr oder dementsprechend weniger. Und das ist eigentlich also schon...
Ziel ist es, ja.
An sich ist das schon die Geschichte, ne? Also du nimmst halt die Rennen, du brauchst halt, musst halt genügend Rennen nach deinen Kriterien halt bewerten, setzt für die halt so ein ideales Zeitlevel und je nachdem, ob du es halt schaffst, kannst du halt 100 Punkte mehr oder weniger. Und mit diesen Punkten kannst du dann ein Ranking machen. Denn, ich glaube, es fließen 4 Rennen der letzten 12 Monate rein.
Ja, es gibt zwei Perioden, die du einbringen kannst, ne? Von letztem Jahr und jetzt von diesem Jahr. Und die werden dann berechnet.
Plus halt ein älteres Rennen wird mit 10% Abzug, was 24 Monate alt ist, wird das beste Rennen nochmal weitergewertet. Aber wie gesagt, die Grundidee ist erstmal zu sagen, wir nehmen eine ideelle Zeit und daran machen wir ein Punktesystem. Auf der einen Seite mega cool, also super clever, das zu machen. Du umgehst halt komplett so dieses Ding, dass du dir irgendwie selbst eine Liga aufbauen musst, was halt ein Riesending wäre. Auf der anderen Seite klingt das natürlich auch mega theoretisch, ne? Dass du aufgrund von Berechnungen und wie konstruktiv die auch sein mögen, setzt du halt eine ideale Zeit und es wird gar nicht berücksichtigt. Also es ist auch zum Beispiel auch so, der Ironman in Kärnten bringt die gleiche Punktzahl wie der Ironman Hawaii.
Alle Rennen sind gleich.
Oder der Triathlon Alpe d'Huez. Mit dem Triathlon Alpe d'Huez kannst du eine bessere Punktzahl erreichen, als jetzt zum Beispiel auf Hawaii oder bei der 73 WM.
Wenn du deine Leistung abrufen kannst.
Also diese Einstufung, und das ist vielleicht so, was mir vielleicht nicht ganz so gefällt, die Einstufung, wie gut waren denn die Athleten dort, die dort am Start waren, die spielen insofern keine Rolle. Es spielt halt wirklich nur die Zeit eine Rolle.
Ja, also dementsprechend gehen sie ja dem aus dem Weg. Es gibt besser besetzte Rennen und es gibt schlechter besetzte Rennen. Ja. Du kannst bei einem schlechter besetzten Rennen, kannst du die gleiche, also wenn du deine Leistung abrufen kannst, dann kann man es ja viel besser, ist es more reliable. Also man kann es ja besser, es ist nicht überall, wo du gewinnst, warst du auch besonders gut, ne? Also es kommt halt immer drauf an, wenn keiner da war.
Ja, aber ich verstehe so, dass du es gut findest.
Nee, und ich finde es jetzt so gut, dass du kannst auch zu einem schlecht besetzten Rennen gehen. Du kannst zu einem gut besetzten Rennen gehen und wenn du deine Leistung abrufen kannst, dann kriegst du dir ja die richtigen Punkte. oder nicht?
Also die äußeren Faktoren werden damit irgendwie einbezogen. Wenn ich jetzt irgendwo ein Rennen mache, wo es an dem Tag super windig ist, wird das mit einem berechnet?
Nee, oder wie nee das halt nicht.
Ja. Also das ist nämlich das Problem, weil wenn du jetzt, sag ich mal, fliegst irgendwo hin, denkst du, boah, jetzt mache ich mal so ein richtig gutes Rennen, nah an der Idealzeit, die möglich wäre, und dann hast du auf einmal einen Orkan mit viel Wind. Ja. Dann bist du schon mal raus.
Aber ich würde sagen, das sind so Faktoren wie zum Beispiel, du fährst zu einem Rennen, wo du denkst, ach, das war bisher nicht so gut besetzt, und auf einmal hast du das Pech und auf einmal nutzen es doch ein, zwei Stars zur Vorbereitung. Mhm. Ich denke mal schon, dass da, wenn genügend Daten vorhanden sind und du hast von mir aus Bedingungen der letzten 10 Jahre oder so, dass du eine gewisse...
Dann weil,
du weißt einfach, was da... Also,
was da zu erwarten
ist. Ist. Und wenn du natürlich ganz besondere Bedingungen hast, oder Wales zum Beispiel war ja auch so, wenn du Schwimmen abgesagt und sowas, da weiß ich jetzt auch gar nicht, wie man damit umgeht, mit solchen Ausnahmeregularien. Aber das kann ja natürlich passieren.
Ja, aber wenn man jetzt auf die Liste schaut, auf das aktuelle Ranking, dann ist es ja schon so, dass eigentlich so die bekannten Gesichter eigentlich auch vorne drin sind. Da gibt es eigentlich keine Überraschungen. Also wenn man dann auf die Einzelnamen klickt, dann sieht man ja auch, wie ich sehe, die einzelnen Rennen.
Genau.
Und stimmt, da hast du die Finish Time und die ideale Zeit. Daniela Rüff, 4 Rennen, 70.3 WM, da war sie schneller als die erwartete Zeit. Dadurch gab es natürlich mehr Punkte, nicht 100, sondern 114 Punkte. Ah, okay.
Genau.
Alpe d'Huez hat sie eingebracht, da war sie auch schneller. Eigentlich war sie überall schneller, wie erwartet, und deswegen hat sie auch extrem viele Punkte.
Manuel Rekord gesetzt. Also sie ist halt auch, sie hat die meisten Punkte mit ihrem Triathlon in Alpe d'Huez gemacht.
Ja.
Ne? Also das zeigt halt ganz klar, oder schauen wir uns mal, was haben wir denn bei Lucy? Challenge Rot ist nicht Hawaii, sondern Challenge Rot. Also da wird natürlich auch vielleicht gewisse Leistungen anders bewertet als,
als der Platz,
einfacher oder objektiver, finde ich natürlich, wenn du einfach eine ganz normale, wie es halt normal ist, du hast für Platz 1 so und so viele Punkte, Platz 2 so und so viel, dass es objektiver ist. Du hast natürlich irgendwelche Berechnungen, wo man nicht ganz genau weiß, was steckt jetzt genau dahinter, und den ergibt man sich so ein bisschen. Daher... Ja, das ist ein bisschen das Problem, was ich mit der ganzen Bewertung habe, aber ich wüsste auch jetzt gar nicht, wie man das groß anders macht, ohne jetzt wirklich selbst zu sagen, okay, dann müssen wir halt eine eigene Liga aufziehen, damit wir ein Ranking bestimmen können, um das zu umgehen, um halt auch wirklich zu sagen, wir können mehrere Marken und Anbieter im Triathlon zusammenfügen und aus diesen verschiedenen Angeboten ein Ranking erstellen. Es ist echt eine clevere Geschichte.
Ja, total. Und man wird die sagen ja selbst, also man wird halt sehen, wie es jetzt in der Praxis dann halt funktioniert oder auch nicht. Und was dafür oder dagegen spricht, das auch in Zukunft weiter so zu machen, man wird es jetzt einfach mal sehen. Und dadurch, es gibt ja das Ranking, und dann gibt es ja auch noch die bestimmten Teamleader.
Also jetzt können wir schon zum Collins Cup an sich.
Nee, aber genau, wenn es halt dann drum geht, wer darf denn jetzt starten? Weil letztendlich, hier sind natürlich die ganzen Kurzdistanzler so ein bisschen unterrepräsentiert. Ne?
Das liegt halt daran, weil die
keine Rennen eingebracht haben.
Richtig.
Genau, aber die könnten ja trotzdem einen Collins Cup noch starten, wenn sie bestimmt würden.
Ne? Genau, also kürzen wir es so ab. Es gibt ja diese 3 Teams. Ich weiß, Hörer, ihr wisst das, um halt es vollständig zu machen, sage ich es nochmal kurz. Wir haben Team Europa, Team USA und Team Internationals. Pro Team starten 12 Athleten, 6 Frauen, 6 Männer. Und die besten 4 Athleten im jeweiligen regionalen Ranking, sage ich mal, können starten, sind gesetzt. Und die anderen 2 Platzierungen können durch die sogenannten Team Captains bestimmt werden. Und unter anderem, wenn du
Wer
mal auf der Seite,
Captain?
Geh mal auf die Captains da.
Ja.
Dann siehst du zum Beispiel bei Team Europa, finde ich ziemlich interessant. Da haben wir Norman Stadler.
Ja, da haben wir ihn wieder.
Captain. Da haben wir ihn wieder. Da schwurbelt er wieder rum.
The Nominator haben wir hier. Ne?
Zusammen mit Chrissy Wellington.
Chrissy Wellington ist hier Frau Smiles.
Und die haben dann die Möglichkeit zu sagen, also wenn ich welche aus den Top 4 absagen, zu sagen, die restlichen 2 Plätze besetzen wir mit den und den Athleten, weil...
Ach so, also die haben quasi die Entscheidungsgewalt bei der Nachnominierung.
Genau, richtig.
Oder wer gegen wen auch an den Start geht dann. Also wer
das plus das, jetzt kommen wir schon zur Wertung des Collins Cups an sich.
Ja.
Den, was ich an sich, also erstmal finde ich diesen Gedanken interessant, Collins Cup, dass da eine Teamwertung eingeführt wird. Ne? Das haben wir eigentlich überall. Wir haben in der ISL Teamwertungen. Wir haben jetzt im Collins Cup Teamwertung. Komischerweise im Triathlon haben wir eine Idee, ein Team auszutragen auf der Langstrecke, wo eigentlich so der Einzelathlet viel stärker in den Fokus gerückt wird als auf der Kurzdistanz. Deswegen kurzer Einschub von mir. Ich verstehe nicht, warum wir das auf der Kurzdistanz nicht hinbekommen, auch in der WTS, eine Teamwertung einzuführen. Aber gut, kommen wir vielleicht später noch dazu. wir haben jetzt im Collins Cup, ne? Wir haben, es wird über, also in Chamorin über in der The Championship ausgetragen. Das ist eine Mitteldistanz. Und es starten immer, also wir haben mehrere Wellen, in der immer drei Athleten starten. Jedes Team ist einmal vertreten. Und die Startwellen sind immer im Abstand von 10 Minuten. Das heißt, alle 10 Minuten startet so eine Welle von drei Athleten, wo jedes Team einmal vertreten ist. Richtig, die Besetzung, die entscheiden die Team-Captains. Das kann ich mir vorstellen, das stelle ich mir cool vor. Da wird es auch hundertprozentig so Vorberichterstattung geben und dann wird schon vorher so taktisch wahrscheinlich auch spekuliert. Gegen wen startet Frodo? Ja, gegen wen Frodo? Packst du da jetzt selbst einen Supermann hin, um in der Hoffnung, ihn zu besiegen? Oder packst du vielleicht deinen schwächsten Athleten gegen Frodo? Um halt zu sagen, nee, ich will meinen Ass halt gewinnen sehen und pack's lieber dort, wo die schwächer sind. Dann kommt immer noch so Spielchen hinzu, wie zum Beispiel, du darfst nicht zu viel Zeitrückstand haben, ansonsten bekommst du nochmal extra Punkterückstand aufgebrummt.
Und also man sieht schon, es ist schon interessant, schon bevor es überhaupt stattgefunden hat. Ja. Wer startet gegen wen? Also die Rechnerei beginnt ja jetzt schon.
Aber ich finde ehrlich gesagt interessant, dass so viel Rechnerei gemacht wird, weil ich kann mich erinnern, bei der Bundesliga wurde gesagt, oh, mal so viel Punkte und so viel rechnen und so. Wir wollen mal, in Berlin wurde ja mega diskutiert und dass es so kompliziert ist und so viele Wertungen. Und
aber da waren wir die Einzigen, die gesagt haben, was ist denn daran jetzt bitte kompliziert?
Und jetzt wird, das aufgebaut mit Teams und Rechnern und du kannst spekulieren und du musst dich so ein bisschen mit beschäftigen und kannst taktieren und so. Und
jeder findet es cool.
Weiß ich nicht, ob sie da cool findet. Ja,
doch, aber jetzt ist halt Collins Cup ist halt jetzt cool, PTO, hört sich jetzt gut an.
Egal. Kannst ja, aber nochmal zum Verständnis, was den Modus angeht. Ich meine, wir haben jetzt drei Kontinente, sage ich mal, grob. Und jedes Team hat wie viele Athleten? 4?
12.
Nee, mehr, oder?
12. 12 Athleten. Also, das, okay. Sammeln, also 12 Athleten, 6 Frauen, 6 Männer. Beide bringen auch gleich viele Punkte ein. Also, es ist eine Frauen und Männer können jeweils die gleiche Amounts an Punkten für das Team einbringen. Es ist so, dass erst die 6 Männer ins Feld geschickt werden, jeweils in ihrer Welle und dann, glaube ich, die 6 Frauen. Und was war deine weitere Frage, Horst?
Ich wusste nicht so ganz genau, wie viele Athleten dann im Endeffekt teilnehmen. Also 12. Insgesamt sind es dann 8.
Ach so, 3 mal 12.
Insgesamt sind es dann 18, ne?
Ja. Nee, 3 mal 12.
Beziehungsweise 36, 2 mal 18, also 18 Männer, 18 Frauen.
Genau,
genau,
ja, richtig, okay. Das haben wir die Numbers, ja.
Ja, okay. Alles klar, ja. Das, da haben wir momentan auch so ein Standing, sehe ich gerade, was die Teams angeht. Bei den Männern, Ben Hoffman, Rudolf von Berg, Tim O'Donnell, Matt Hansen, die ersten 4 Gesetzten im Team
USA, oder?
Ja. USA, genau. Mhm. Wie schaut es denn hier bei den Europäern aus?
Team Europa ist natürlich brachial überlegen.
Das ist richtig stark.
Also wenn man bei den Frauen guckt, Daniela Rief, Lucy Charles, Anna Hauer, Carly Lawrence und bei den Männern Jan Frodeno, Alistair Brownlee, Sebi Kini und Javi Gomez, das klingt eigentlich nach einem Team. Das ist die Frage, bleibt es spannend? Also wenn du diese Teams hast und nehmen wir mal an, du nimmst bei den Männern vielleicht noch einen Christian Blumfeld und Gustav Iden noch mit hinein.
Aber es ist ja immer die Frage, kommen die halt alle? Das ist ja jetzt das ist für mich erstmal so die Frage.
Andererseits bei einem Preisgeld.
Bei dem Preisgeld?
Von, also ich sag mal, der 18. Also bekommt ja jeder, der reinkommt, Preisgeld. Mhm. Insofern ist das Preisgeld auch mehr als ein Antrittsgeld zu verstehen.
Aber kommt Frodo? Braucht Frodo das Preisgeld noch?
Ja, gut. Aber ich...
Naja, wenn
der erste, was ist das? 125.000? Also ich weiß nicht, das ist jetzt...
Schon lukrativ, natürlich.
Ein bisschen mehr als das Trinkgeld nebenbei ist das schon. Und selbst der 18. Hat, glaube ich, noch 20.000. Ja. Und das muss man sich mal reinziehen. Das
also Hauptsache, wenn
ist
du
so
teilnimmst...
Viel, das ist so viel wie ein WTS-Sieg. Das ist eine ganze Menge.
Wenn du teilnimmst.
Ja, du musst also, nur ins Ziel kommen.
Genau.
Ja, ich denke mal, die Hürde wird sein, halt überhaupt in dieses Teams zu kommen. Ja. Und wenn du drin bist, dann bist du eigentlich sicher in diesem Preisgeld irgendwo vertreten. Dann ist nur natürlich die Frage in der Endabrechnung. Ich meine, du hast Teams, dann hast du auch Teamwertungen neben dem Einzelpreisgeld, was ausgeschüttet wird. Aber dann wird ja auch wahrscheinlich Podium, Teampodium sich entwickeln. Keine Ahnung.
Europa also, wahrscheinlich. Diese 2 Millionen Prize Purse, so sieht es bei mir aus, nach den Einzelathleten ausgeschickt. Also The Collins Cup ist ja dieses die Preisgeldtabelle ja ausgehändigt. Das richtet sich quasi nach den Einlauf in der Einzelwertung. Wie es im Team aussieht, ich weiß gar nicht. Da habe ich es jetzt gar nicht gelesen, dass es auch ein Teampreisgeld gibt. Ich habe gelesen, es gibt halt diese Broken Spoke, also die den Pokal der gebrochenen Speicher. Das bekommt auf jeden Fall das Team, was verliert.
Das ist eigentlich auch ganz cool. Ja.
Ansonsten muss ich jetzt ehrlich sagen, Teampreisgeld weiß ich jetzt gerade nicht.
Nicht.
Habe ich aber auch nicht
gelesen. Gibt's keins. Ja, ja.
Ja.
Aber,
ja, gut.
Wie gesagt, an sich auch spannendes Konzept, weil man sieht ja schon, hätte man eine Teamwertung gemacht und hätte gesagt, okay, 3 Teams und es starten alle, also alle 18 Männer starten zusammen. Ich meine, das ist ja wie gemacht für Windschattenfahren und Beschummeln und so. Insofern muss es natürlich auseinanderziehen. Wenn man sich jetzt schon mal schon das vorstellt, dann sieht man ja schon eine WTS, wo mehrere Teams an den Start gehen. Also mit Nationen funktioniert das nicht so richtig, weil einfach zu viel Eigeninteressen sind. Aber ich sag mal, Teams, wo bezahlte Athleten an den Start gehen, die alle vom Team-Captain eine bestimmte Aufgabe haben und vielleicht auch einen gewissen Rang im Team, dann sieht man schon mal, was auch ein Line in der WTS für taktische, was es für taktische Möglichkeiten geben würde. Ja. Würde man,
wenn da ein Team-Event
wäre. Ne, wir haben einen Collins Cup, wo es Team gibt und man muss das Feld eigentlich auseinanderziehen in mehreren Startwellen, damit du natürlich nicht den Effekt hast, wie wir ihn jetzt, sagen wir mal, in Hawaii hatten, wo ein Andy Trials vorfährt, also was er natürlich nicht absichtlich gemacht hat, aber halt, wo ein Patrick Lange davon profitiert, dass ein Andy Trials Tempoarbeit macht. Das wäre ja in dem Fall, wäre das ja, würde es ja auf jeden Fall kommen. Daher ist es ja auch recht clever zu sagen, wir ziehen es auseinander und wir haben alle 10 Minuten und dann hast ja, dann sind natürlich die ersten 3 Einläufe nicht so spannend oder nicht so, wie es traditionell ist, aber dann hast du natürlich die Entwicklung so ab Rennen 5, 6, 7, 8, dann siehst du, okay, das eine Team hat etwas Vorsprung, aber jetzt kommt für Europa Jan Frodeno und macht nochmal richtig Punkte, der hat schon so einen Vorsprung, das würde nochmal, also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das auf die Dauer ein ziemlich interessanter Livestream da auf jeden Fall wird.
Zumal die ja auch vorhaben, die jeden Athleten von diesen 36 dann komplett auszustatten mit GoPros zum Beispiel, so am Rad und so. Also das soll richtig geil gebroadcastet werden und du sollst quasi die ganzen Sufferfaces sehen. Also man soll halt als Zuschauer die Möglichkeit haben, wirklich überall quasi aus allen Perspektiven dabei zu sein, wie die Positionskämpfe sind und ja, quasi da auch einen großen Unterschied machen zur Live-Berichterstattung oder Übertragung, die Ironman halt so hat. Mhm. Oder die, ich meine, letztes Jahr war ja das erste Jahr schon ganz, ganz gut. Also da konnte man sich ja quasi jetzt erstmal nicht so wirklich beschweren. Aber die Jahre davor war ja da, das war ja ganz stiefmütterlich. Und die wollen jetzt aber sofort so sagen, bei uns geht's drum, das hat auch der CEO gesagt, der hat ein paar Mal in einem Interview gesagt, Storytelling. Leute, es geht um Storytelling. Und wir wollen die Leute racen sehen und wir wollen suffer. Mhm. Und klingt ja schon mal ganz gut, weil...
Ja. Ja, die Frage ist, ob das dann auch so verwertet wird. Das muss man wird sich sehen. Dann zeigen. Ja, ne? Ja. Auf jeden Fall eine spannende Sache. Und ich meine, im Radsport gibt es ja auch dann diese Bordkameras und so, was dann manchmal auch ganz, ganz nett ist. Aber man sieht das relativ selten, weil irgendwie dann, ja, zumindest im Radsport, wird es dann nicht so medial verwertet. Ne?
Das ist oder immer ja, das schade, ist mehr auf YouTube, würde ich
auf
sagen.
Auf YouTube im Nachhinein, dann schaust du die ganzen Stürze nochmal aus der Ego-Perspektive an. Ja. Aber gut, von den, ich sag mal, von den GoPros verspreche ich mir jetzt nicht so viel, weil was hast du vor beim 2 Stunden Zeitfahren für ein Sufferface?
Also da hast du in Samorin vor allen Dingen, wenn du da einfach nur 90 Kilometer
im
Damm entlang fährst. Ja.
Aber generell wird die Qualität schon sehr gut sein, weil wenn du halt auf offensiv damit umgehst, dass du dich halt auf gerade für eine bessere mediale Vertretung einsetzt und eine bessere Übertragung, damit mehr Leute schauen können, dann musst du natürlich da
oder man
etwas
muss mal
anbieten
probieren.
Von der Qualität, wie es halt vorher noch nicht da war. Ja. Und zum Beispiel Ironman halt nicht anbieten konnte.
Ja, gut, aber wer das Samorin-Rennen kennt, da waren die Übertragungen eigentlich immer schon gut. Recht gut.
Ja. Ja, ja, ja.
Also die hatten schon in den letzten Jahren immer wirklich gute Berichterstattungen und
ja, die Streams waren immer mal, super, ja.
Ja, ja.
Ja, das, gut, ich sag mal, die Bildqualität ist das eine und wahrscheinlich wie viele Motorräder du haben wirst. Aber der Aufwand ist schon groß. Du musst ja, lass mich rechnen, wie viele Rennen mussten du gleichzeitig teilweise auf dem Bildschirm haben. Es gibt ja einen Zeitpunkt, da sind alle Männer und Frauen
gleichzeitig
unterwegs. Ja. Und dann hast du ja 12 Rennen, mehr oder weniger, die du quasi überblicken musst. Das ist schon, das ist eine Aufgabe.
Aber das geht dann auch so zack, zack, zack.
Da brauchst du gute Grafiken. Mhm. Du brauchst, weil du musst es dem Zuschauer, weil damit steht und fällt alles. Also du kannst dir coole Modis ausdenken, aber wenn du halt davor sitzt und du checkst es nicht, du musst sofort checken, okay, der läuft rein und das bringt dem Team so und so viel. Und das muss irgendwie gut in eingeblendeten Grafiken, das muss gut aufgearbeitet werden.
Guck dir Super League Triathlon an.
Ja, aber ich finde, die haben es halt gerade am Anfang nicht so gut gemacht.
Da fehlt immer noch viel, aber wenn man es erstmal geblickt hat und die einzelnen Modi versteht und auch die Rennen oder sowas versteht, dann ist es kurzweilig, ist super interessant und macht halt echt mehr Laune als so eine ganz normale Swim-Bike-Run und 90 Kilometer geradeaus Coverage.
Ja, aber Super League war halt gerade, ich fand gerade am Anfang das Gegenteil, weil da ist halt, da war halt ganz oft so, warum starten jetzt mit dem Lauf zuerst und wo ist jetzt der Shortcut und so und das.
Wobei das aber auch manchmal ganz cool ist, wenn du nicht direkt alles so von vornherein blickst.
Ja, aber manchmal ist es ganz cool, wenn du im Voraus mit den taktischen Möglichkeiten so ein bisschen spekulieren kannst. Wenn du aber nicht checkst, was gerade abgeht, dann ist es immer so ein bisschen. Aber gut.
Wir werden das erste Super League-Rennen, das allererste, das vor 3 Jahren stattfand, das fand ich schon krass gut. Also das war ja auf diesem
Hamilton Island.
Mit den Bergzeitfahren, Einzelzeitfahren und diesen Geschichten, das fand ich schon. Ich meine, jetzt geht es ja eher so eine Tendenz. Man hat immer so ein Enduro-Format, immer schwimmen, Radfahren, Laufen, Radfahren, Schwimmen, Laufen, dann irgendwie
dreimal das hintereinander
Mit so Sonderregeln, das ist zwar auch, ich finde es super spannend, aber es ist dann wiederum immer dasselbe Format. Gut, man muss es vereinheitlichen, damit es immer denselben Standard hat überall, aber
stimmt, das Enduro kam jetzt öfters irgendwie, ne? Warum auch immer. Ich fand ja eigentlich diesen Triple Sprint, den fand ich mega geil. Also, wo du diese 3 Rennen hattest mit Unterbrechung und dann immer die umgekehrte Reihenfolge, also oder gewechselte Reihenfolge der Disziplin, weil das hat Erwartungen, also, oder hat nochmal ziemlich viel durcheinander gewürfelt. Ansonsten, wo du ja auch gerade sagst, dieses mit dem Einzelzeitfahren, das ist aber noch aus einer Zeit entstanden, wo noch es ein bisschen mehr darum ging, da hat man gedacht, naja, man will auch so ein bisschen den Clash kurz gegen Landesdistanz haben. Und damals hat man noch gedacht, so, okay, wir machen das für die Langdistanz, da bringen wir halt die Raddisziplin rein. Aber man hat eigentlich da gesehen, okay, also trainingsmethodisch ist einfach die Wettkampfzeit so eine andere Geschichte, dass, also, da bringt dir ein Einzelzeitfahren von 8 Kilometern, bringt dir da einfach nichts, als dass du da jetzt sagen kannst, du kannst jetzt da Langdistanzer gegen Kurzdistanzer starten lassen. Deswegen
sind sie. Da war der Terenzo Bozzone am Start und der Cam Dai.
Der Cam Dai waren auch dann immer,
richtig, genau.
Ja, richtig.
Und das hat sich letztendlich auch nicht so richtig bezahlt gemacht. Mhm. Gibt es aber immer noch. Und es war zum Beispiel jetzt auch auf Malta, nur sie tauschen immer mal Disziplinen. Da war auch in Einzelzeit Schwimmen quasi vorher. Also das Prinzip gibt es schon noch, nur halt. Und Laufen war auch einmal. Es wird halt, nächstes Mal wird wahrscheinlich wieder Radfahren kommen, aber ja.
Naja gut, aber jetzt nochmal zum Collins Cup oder zu dem Rennen. Wird auf alle Fälle interessant. Ich meine, das ist natürlich ein Mitteldistanzformat. Du mischst jetzt natürlich auch wieder zumindest Langdistanz mit der 70.3 Distanz irgendwie an Athleten zusammen. Auf jeden Fall ein schnelles Rennen. Also im Endeffekt werden sich dann die Athleten, die eher auf der 70.3 Distanz sich wohlfühlend durchsetzen bei so einem flachen, schnellen Kurs. Aber mal schauen.
Ist die Frage, also welche Athleten sind es? Weil
wer starten wird?
ITU-Athleten werden es schwer haben, in die Rennen reinzukommen. Es sei denn, sie werden vom Captain gepickt, einfach weil das Ranking letztendlich Rennen aus Ironman, Challenge oder sonstigen
Veranstaltungen. Aber sie müssen sich ja auch erstmal picken lassen. Also im Endeffekt haben wir jetzt eine olympische Saison.
Ja, das wird sowieso, ja.
Das ist Ende Mai irgendwie.
Wird eh schwierig noch bis Mai.
Ja. Ich meine, wenn man jetzt auch von nochmal den 70.3 Südafrika, der Henry Schoeman, der hat sich jetzt schon geärgert, ne? Also der ist Dritter geworden, der hat sich nicht für Taupo qualifiziert. Und wenn du jetzt guckst, lässt es eigentlich der Rennkalender nicht mehr so wirklich zu. Und es wird ein bisschen schwieriger, sich jetzt noch zu qualifizieren, weil es geht halt dann jetzt auch bald rund, ne?
Stimmt.
Also ja. Und wenn dann noch sowas dazu, dann ist noch ein Collins Cup, den du noch machen, was, wie viel, ja. Dann kommt wieder noch Super League, was weiß ich, was will man denn noch alles machen?
Nee, die Problematik am ja. Collins Cup ist, puh. Wenn du als Kurzdistanzer teilnehmen möchtest, musst du investieren. Du musst ja. 70.3
ja. erstmal Rennen einbringen.
Meine Langdistanzen kommen ja nicht in Frage, aber es begünstigt schon auf jeden Fall die Langdistanzstarter.
Und die haben es aber auch, ja
die auch schon länger dabei sind.
Ins Leben gerufen ja. und die sind ja auch oft dann so von Ironman und so und Co. abhängig mehr.
Absolut, ja.
Also von daher, es passt ja auch, dass, ja. dass dann auch mehr Langdistanzler jetzt da erstmal ja. Vertreten sind sozusagen, ja.
Ja. Ja, auf jeden Fall ist eine Neuerung immer interessant mhm. im Sport. Es hat sich in den letzten Jahren nicht viel getan. Wenn man überlegt, die Preisgelder irgendwie Ironman Neuseeland war vor 20 mhm. Jahren das Preisgeld genauso hoch wie jetzt, ja? Ja. Und jetzt mit Inflation dazu und Umrechnungsrate und so verdienst du eigentlich ein Drittel von dem, was du vielleicht vor 20 Jahren da gewonnen hättest, so aus Profisicht. Ja. Ne? Und da hat sich wirklich nichts entwickelt. Absolut. Zumindest bei Ironman wurden ja die Preisgelder peu à peu reduziert, muss man einfach auch sagen. Klar, die großen Rennen nicht, aber halt so der im Mittel, die normalen 70.3 und Langdistanzrennen, da gibt es deutlich weniger, ja. wie vor ein paar Jahren in der Regel. Und ja, nicht nur bei Ironman, auch bei Challenge. Ne? Früher gab es dann irgendwie mal 8.000 Euro für einen Langdistanzsieg, das haben die auch gekappt auf 5. Und bei den Mitteldistanzen gab es 5.000 Euro für einen Sieg. Und jetzt gibt es, glaube ich, noch 3,5. Ja? Dafür haben natürlich die hinteren Ränge jetzt ein bisschen mehr bekommen ein bisschen mehr ab, das muss man fairerweise sagen, aber die Gesamtsumme ist schon, vor allem bei der WTC, deutlich runtergegangen. Und das ist natürlich schon eine Tendenz, die eigentlich nicht gut ist, weil das lohnt sich dann in diesem professionellen Sport dann immer weniger. Klar, du verdienst dein Geld dann nicht über die Preisgelder, aber es ist so ein Baustein von allem und vor allem für die jungen Athleten, die dann mal so ein Rennen wagen und dann kommst du dann mit hast einen riesen Aufwand, ja. kommst mit ganz leeren Händen daheim, machst vielleicht ein gutes Rennen und das ist dann immer schade. Das war dann früher einfacher. Von der Seite aus. Daher ist eigentlich so eine Geschichte zu begrüßen und ja. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt und wie das Rennen dann im Mai schlussendlich dann aussieht mit den gesetzten Athleten und Athletinnen. Das ja. wird auf alle Fälle spannend.
Wird sehr spannend und da habe ich auch noch gerade was dazu, weil bei den International-Athleten der Frauen ist zum Beispiel oder wäre gesetzt auf dem 5. Weil ich glaube, lass mich ganz kurz nachgucken, dann habe ich das falsch. Sie ist gesetzt. Auf dem 4. Platz der Frauen vom Team Internationals wäre hier Paula Findlay nach jetzigem Stand. Und da komme ich zu, es gibt einen neuen YouTube-Channel, oder ich weiß nicht, wie neu er jetzt ist. Also Paula Findlay und Erik Lagerstrom sind ja ein Paar. Mhm. Und beide, durch Gregor, du kennst sie beide gut von der Kurzdistanz. Ne?
Sind jo, beide Paula Findlay war ja
Ex-Kurzdistanzler.
Ja, beide.
Und Paula Findlay war ja, hat ihre größten Erfolge, sag ich mal, zu Kurzdistanzzeiten gefeiert.
War so kurz vor London mega erfolgreich. Also hat so, kam in den Zirkus rein, in den ITU-Zirkus und hat auf einmal so mehrere WTS-Rennen gewonnen. War mega jung, also ich glaube gerade so U23 und ist dann aber zu Olympia London, war sie dann entweder, ich weiß genau, ob verletzt oder massiv übertrainiert, ist dann in London auch rausgegangen und hat sich auch seitdem nie wieder so richtig erholt.
Ja.
Und inzwischen auch auf der Langdistanz tätig und Erik Lagerström oder auf der Mitteldistanz richtig und Erik Lagerström auch einige Weltcups oder auch WTS-Rennen auf dem Buckel.
Genau, und die haben jetzt einen neuen YouTube-Channel. Und den ist jetzt hier mal so ein Tipp, einfach mal da reinzuschauen, wer auf bei einer langen Rolleneinheit noch Material braucht, sucht, kann sich das mal anschauen. Erik und Paula finde ich sehr authentisch gemacht. Die sind sehr bodenständig. Ich finde auch immer sehr sehr lustig, wie sie das so reinbringen. Und die haben auch so, also der Erik, der filmt das alles auch eben einfach mal eben so schnell mit. Der hat immer seine GoPro dabei und das wackelt halt ein bisschen. Ist jetzt nicht die beste Qualität oder sowas. Nicht jetzt vergleichbar wie von Talbot Cox jetzt irgendwie so ein professionell produziertes Video.
Ist dann so richtig, ist noch so richtig self-made, ist noch so richtig echte Handarbeit so.
Ja, oder in der einen Folge geht ja auch die Drohne irgendwo in so einen Busch und die müssen sie mit dem Fischer-Karcher da so rausholen und sowas. Jedenfalls, die beiden haben auch so den Anspruch, die wollen so zeigen, ey, wie ist es denn wirklich? Und wo gehen wir hin? Wo kann man in ein Hotel gehen oder wo kann man campen? Wo kann man essen gehen? Wo findet man einen Swimmingpool? Das bringen die auch alles in die Shownotes so mit rein. Und die werden dann auch bei Chamorin vielleicht auftreten und wir können Paula da wieder sehen. Das wäre sehr interessant. Also es ist lustig gemacht, kann man ja mal reinschauen.
Ja, ich habe den Kanal auch entdeckt, der Eric macht das schon länger und wirklich cool, weil das, wie du schon sagtest, sehr authentisch ist, nicht so durchgestylt wie bei anderen, das macht dann manchmal so ein bisschen unpersönlich und so ein Training Day Video sieht man leider mittlerweile überall und dann ist doch so eine persönliche Note eigentlich immer ganz, ganz
cool. Auch so eigentlich. Paula, ne? Also das ist wirklich, ich glaube, die... Am Anfang war es so, die ersten Folgen, sie hat dann auch selbst, ich habe einen Podcast mit ihr gehört, so gemeint, sie hätte sau viele Nachrichten so bekommen, ja, ob sie immer so schlecht drauf wäre oder dass sie sich halt so, ja, sie, also die lacht dann halt da nicht die ganze Zeit so rum, so hey, hey, so aufgesetzt vor der Kamera, weil Kamera an, ja, super, hä? Sondern die ist halt dann so, oh, was denn jetzt schon wieder und ja, was ein Scheiß, ja, ich bin müde. Was machen wir jetzt eigentlich? und hat so selbst gesagt, sie muss halt doch noch ein bisschen dran arbeiten, dass sie nicht ganz so genervt wirken würde oder so. Aber das finde ich sehr cool.
Also für die, die unter uns, die ein bisschen zu gut drauf sind, die können sich mal ein bisschen...
Die können sich mal runterziehen lassen. Den Kanal anschalten. Und dann mal 2 Stunden lang...
Ein bisschen schlechte Laune ist auch einfach authentischer.
Nein, also wollte ich nur mal sagen, vielleicht schaut ihr mal rein.
Ja,
genau.
Nee, super.
Aber auf jeden Fall wieder ein wertvoller Tipp. Nach dem Tipp mit den Flossen, wo ich dachte, random Tipp, aber das war ja der Tipp mit den meisten Reactions.
Ja, mal gucken, wie viele Arena verkauft jetzt richtig viele Flossen.
Ja. Nur Arena-Flossen.
Offene Kurzflossen.
Und Eric und Paula haben jetzt auf jeden Fall neue Subs.
Noch eine Sache. Was sagt ihr zu Frodo und seinen Schuhen?
Du meinst seine neuen Nike-Schuhe?
Die Jan Percent?
Ja, das ist eine gute Frage. Das,
was ist da los?
Partner, ja, gut, das ist wahrscheinlich eine Geldfrage. Also vermutlich.
Sagst du auch, ne?
Ja, das habe ich auch gesagt. Ja, was auch verständlich ist, mit Tokio, da wäre nochmal, das ist ja für Aztecs wie eine Heim-Olympiade. Da wird immer auch viel in die Stars investiert, die dort in Tokio starten, in Japan. Und wenn du dann sagst, ich möchte aber, und Frodo wird 100% zu ticken und sagen, ich bin aber so und so viel wert, ich gehe da jetzt nicht runter, dann musst du halt sagen, na gut, dann
halt nicht.
Tut es uns leider leid. Also von beiden Seiten dann auch. Ist halt
klar.
Fand ich einen sehr interessanten Podcast dazu, habe ich gehört, Vincent Louis, The Performance Show. Da hat er es auch gesagt, er hat also gesagt, so, du musst das eigentlich auch machen. Und, auf der französischen Seite war das der Laurent Vidal, der so zum ersten Mal so in die Richtung gegangen ist und gesagt hat, oder dem Vincent Louis so gesagt hat, ey, pass auf, fordere das Geld, was du denkst, was du wert bist, fordere das ein. Und verkauf dich nicht unter Wert, weil generell schadet das eigentlich auch nur der Sportart, wenn Firmen denken, naja, okay, den bekommen wir auch für das und das Geld. Mhm. Und auch nur eher Schlechteres, ich sag mal so, oder Sportler, die nicht so ganz die Erfolge hervorbringen können, die werden dann quasi ja noch billiger in dem Sinne eingekauft. Mhm. Insofern verlange ruhig selbstbewusste Nummern, wenn du in Verhandlungen gehst und auf keinen Fall unter Wert verkaufen. Gut, ist halt die Frage, inwiefern sich das jeder erlauben kann, aber Vincent Louis sagt, er handelt nach der Devise und ich denke mal, das macht Frodo auf jeden Fall auch und zur Not steigt er ein und kauft Prozente von einer unbekannten Firma, die dann genauso wie Ryzen zum Kassenschlager wird.
Aber schon krass, ne? Wenn du so einen langjährigen Partner hast und dann nach 15 Jahren oder 10 Jahren, wie lange auch immer, dann da irgendwie getrennte Wege gehst. Aber okay, so ist das auch in der anderen Welt
That's neben Business, dem
Sport.
Ne?
Daher wird es interessant. Ich fand nur den Zeitpunkt interessant, ne? So im Januar. Also Verträge werden oftmals dann nicht vorher. Schon.
Ja.
Ja, so im Oktober.
Und dann den.
Gut, also spätestens. Der Post kam halt im Januar, ne?
Ja. Ach so. Also, ja. Aber dann auch mit dem Hashtag 3More. Dann halt auch so die Frage, 3.
Er bekommt noch 3 Schuhe von Essex und dann ist Schluss.
3 Streifen wurde ja auch schon spekuliert. 3More.
Wie 3? Achso.
Adidas. Könnte es ja quasi auch sein. Und ich hätte gesagt, noch 3 Rennen. Einfach. Aha. Und dann ist Ende oder
so. Ich hätte gesagt 3 Jahre. 3
Jahre.
Er hat ja so,
geht hier so ein bisschen,
er hat ja geschrieben, er konnte ja auch keiner wissen, dass ich immer noch aktiv bin. Oder dass ich immer noch Rennen mache. Und dann Hashtag 3More, kann ich mir vorstellen, 3 Jahre.
Ja, auf alle Fälle interessant. Aber die, ja, oder Bad Buddy vom Patrick im Adidas Running-Segment. Oh,
ja. Noch mehr Buddies hier.
Und Brownies laufen doch auch Adidas,
ja,
oder?
Brownies. Stimmt, die sind auch Adidas, ja. Oh, das war ja, das wären aber unglaubwürdige Buddies, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ja.
Nee, naja, sind doch bei Bahrain sind sie doch auch schon
Bahrain Buddies, sind auch
Big Buddies. Auf jedem Foto, was ist, sind sie so weit wie möglich auseinander.
PTO-Buddies, Bahrain-Buddies. Ja, warum nicht auch Adidas-Buddies?
Ja, im Endeffekt. Aber gut.
Wir werden es hören.
Ja, na gut.
So, sind wir soweit durch, würde ich sagen.
Ja, wir schauen auf alle Fälle gespannt auf die nächste Woche. Wegen Dubai. Ah, ja. Dubai, 73 Dubai.
Dubai. Genau, die Rennen gehen jetzt langsam los und haben wir noch einen Ausblick irgendwie, perspektivisch, außer Rennen.
Nee, mit sowas erwischst du mich immer auf dem kalten Fuß. Ich habe hab nie Ausblicke.
Vielleicht haben wir demnächst ein Interviewgast, wer weiß.
Ja. Ja.
Vielleicht haben wir demnächst einen Interviewgast, wer weiß.
Ach so, meinst du? Ja.
Ja, ja.
Ja, da auf alle Fälle.
Horst Reichel über seine Profikarriere.
Nee, aber wir mal schauen. Lasst euch überraschen.
Lasst euch überraschen.
Genau.
Alles klar.
Cool.
In diesem Sinne, dann zieht durch. Euer langer Lauf ist jetzt so langsam vorbei.
Genau, ihr habt jetzt 1:20. Das sollte ja für einen langen Lauf mindestens gereicht.
Ja, und dann geht ihr noch auf die Rolle und dann könnt ihr noch Eric und Paula anschauen. Ne?
So machen wir es.
Und schön die Stimmung runterziehen lassen, genau.
Und wir sagen ciao. Macht's gut.